Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslandsinfo Spotlight. Heute befinde ich mich nicht wie gewohnt in unserer Podcast-Kabine, sondern in einem deutlich größeren Studio hier in Berlin. Und ich freue mich darauf, gleich meine Gesprächspartnerin für heute, die Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Frau Annegret Kramp-Kartenbauer, begrüßen zu dürfen. Sie war in den vergangenen Wochen viel unterwegs, unter anderem in der Ukraine, beim GlobSec-Forum in Prag, beim Black Sea Security Forum in Odessa und über ihre Eindrücke von dort, über die Verteidigungsfähigkeit Europas, über die Rolle der USA und Deutschlands Verantwortung für Europas Sicherheit wollen wir heute mit ihr reden. Mein Name ist Rana Taschko-Padran. Noch einmal herzlich willkommen zu Auslandsinfo Spotlight.
Auslandsinfo Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Hallo Frau Kramp-Kartenbauer, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir beginnen unseren Podcast immer mit einer kleinen Aufwärmrunde. Haben Sie Lust auf dieses Warm-up?
Ja, sehr gerne.
Prima, dann stelle ich Ihnen Teilsätze, die Sie bitte vervollständigen, okay? Die Verteidigungsfähigkeit im Jahr 2026 bedeutet für mich
umfassende Resilienz.
Europas Sicherheitsordnung der Zukunft braucht ein Deutschland, das
seine Fähigkeiten im europäischen Verbund, im Verbund der NATO, zur Verfügung stellt.
Der Krieg in der Ukraine zeigt vor allem,
dass der scheinbar Große nicht immer gewinnt und dass der Kleine mit viel Energie und Kreativität dagegenhalten kann.
Sehr, sehr gut. Dann lassen Sie uns direkt mit Ihrer letzten Reise einsteigen, Frau Kramp-Kartenbauer. Sie sind erst vor kurzem aus Odessa zurückgekommen beim Black Sea Security Forum. Das ist eine internationale Sicherheitskonferenz zur Schwarzmeerregion. Hatte man den Eindruck, dass die Ukraine heute mit einem ganz anderen Selbstverständnis auftritt als zu Beginn des Krieges noch? Nicht nur als Empfänger von Unterstützung, sondern zunehmend auch als sicherheitspolitischer Akteur. Deckt sich das mit Ihrer Wahrnehmung und den Gesprächen vor Ort?
Absolut. Es war sehr deutlich spürbar, dass die Ukraine ein anderes Selbstbewusstsein hat, weil sie eben jetzt seit 4 Jahren nicht nur der russischen Aggression widersteht, sondern weil sie ihrerseits insbesondere durch Kreativität, durch sehr schnelle technische Innovationen nicht nur mithalten kann, sondern ihrerseits eben etwa zu tiefen Schlägen weit in das Gebiet Russlands hinein in der Lage ist. Und weil sie eben sieht, dass es im Moment keine Nation gibt, die so führend ist im Bereich der Drohnen, aber auch der Drohnenabwehr, wie das die Ukraine ist.
Wenn Sie jetzt von Kreativität und technischen Innovationen sprechen, was meinen Sie da konkret?
Also zum Beispiel die Innovationszyklen für Drohnen, der gesamte Bereich der autonomen Fahrzeuge, der Robotik, die in den ersten Frontlinien eingesetzt wird, eben auch um Verluste von Menschenleben zu vermeiden. Hier hat sich in den letzten Jahren unglaublich viel entwickelt. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass auch in der Auseinandersetzung im Iran die Anrainerstaaten bis hin zu den Vereinigten Staaten sich Expertise von der Ukraine holen.
Damit bringen Sie mich auch direkt schon zu meiner nächsten Frage. Denn der Krieg hat nicht nur die Ukraine verändert, sondern auch wichtige Veränderungen bei uns in Europa angestoßen. Steigen die Verteidigungsausgaben, die militärischen Fähigkeiten werden wieder aufgebaut und die Abhängigkeit von russischer Energie wurde in diesem Zeitraum auch reduziert. Und trotzdem bleibt natürlich die Frage, ob sich in Europa tatsächlich ein strategischer Wandel vollzogen hat. Oder anders, was haben wir aus Ihrer Sicht aus diesem Krieg gelernt, also politisch, militärisch und vielleicht auch psychologisch?
Ich glaube, die erste Lehre, die wir gezogen haben und auch ziehen müssen, ist, dass Autokraten wie Wladimir Putin das, was sie denken, sagen und das, was sie sagen, auch umsetzen, dass man das ernst nehmen muss. Das zweite ist, dass wir verstehen, dass diese Bedrohung vielleicht mit rationalen Punkten gar nicht nachzuvollziehen ist, warum die Aggression ausgeübt wird, was eigentlich das Ziel dahinter ist. dass sie aber eine umfassende Bedrohung ist. Das heißt, nicht nur die klassische Kriegsführung auf dem Feld, sondern in einer wirklichen umfassenden Form, in Form von hybrider Kriegsführung, in Form von kognitiver Kriegsführung. Und dass Putin auch jetzt schon diesen hybriden Krieg gegen die NATO, gegen europäische Staaten, insbesondere auch gegen Deutschland führt. Insofern sind wir nicht in einer klassischen kriegerischen Auseinandersetzung, aber wir sehen uns der Aggression Russlands ausgesetzt. Und das heißt, wir müssen die Fähigkeiten eben schneller entwickeln und vor allen Dingen auch die Bereitschaft haben, uns zu wehren.
Jetzt haben Sie eben schon die ukrainische Expertise angesprochen. In welchen Bereichen hilft uns die Ukraine denn heute schon, verteidigungsfähig zu werden?
Also das ist ganz sicherlich der Bereich der Drohnen, das ist der Bereich von autonomen Systemen, von Robotik. Hier gibt es ja auch viele, also hier gibt es ja auch Kooperationen, auch im Verbund mit europäischen Staaten, mit Deutschland. Es ist die Erkenntnis, dass die Kriege der heutigen Zeit eben auch erfordern, ein hohes Maß an Durchhaltefähigkeiten, an Nachschubsmöglichkeiten, an Punkten, in denen man vielleicht vorher in klassischer Kriegsführung gar nicht so sehr gedacht hat. Aber es ist eben auch und vor allen Dingen diese Frage, wie man gesamtgesellschaftliche, zivilgesellschaftliche Resilienzen schafft. Das ist etwas, wo andere europäische Staaten, etwa in Nordeuropa, im Baltikum, auch schon sehr viel weiter sind, als wir das in Deutschland sind und von denen wir zusammen mit der Ukraine sehr viel lernen können.
Warum sind die im Baltikum viel weiter als wir? Was haben wir da verpasst?
Dieses Gefühl der reellen Bedrohung durch Russland, durch das Regime Putins, ist rund um die Ostsee, ist in den baltischen Staaten, aber auch in vielen nordeuropäischen Staaten schon seit Jahren ein Thema gewesen. Auch immer wieder in der NATO, auch immer wieder beim Treffen von europäischen Verteidigungspolitikern. Das ist eine Bedrohungsperzeption, die bei uns so lange Zeit gar nicht stattgefunden hat. Und deswegen hat man sich in diesen Ländern sehr viel früher und anders darauf eingestellt, und ist deswegen auch weiter vorne, insbesondere was das Thema Zivilschutz anbelangt, was das Thema Verteidigungsfähigkeit im Sinne von ziviler Resilienz auch anbelangt. Und ich glaube, wir brauchen das Rad nicht neu zu erfinden, aber wir können schauen, was dort funktioniert hat und schauen, was unter den Bedingungen deutscher Gesellschaft eben bei uns auch funktionieren kann und das dann aber schnell auch umsetzen.
Der Krieg hat ja auch gezeigt, wie stark Europas Sicherheit weiterhin von den Vereinigten Staaten abhängt. Sie waren zuletzt ja auch beim Globsec-Forum in Prag und dort haben Sie betont, dass sich die Prioritäten der USA verändern. Wie gut ist dann Europa heute darauf vorbereitet, dass im Ernstfall weniger auf amerikanische Unterstützung gezählt werden kann als zuvor?
Erstens ist es wichtig zu sehen, dass diese Prioritätenverschiebung nicht erst jetzt mit der Administration von Donald Trump begonnen hat. Das war schon ein Thema in seiner ersten Regierungszeit, das war schon ein Thema unter Barack Obama. Das ist auch ein Ergebnis des Aufstiegs von China, einer systemischen Konkurrenz. Und insofern war klar, dass die Vereinigten Staaten ihren Blick sehr viel stärker auf den Indopazifik auch richten werden. Und wenn man auch von Versäumnissen der Vergangenheit reden will, dann muss man sagen, wir haben das auch in Europa viel zu spät, glaube ich, ernst genommen und uns darauf eingestellt. Mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat sich das schlagartig geändert. Und jetzt auch mit dem Agieren der Trump-Administration ist nochmal deutlicher geworden, dass es doch mittlerweile durchaus auch angebracht, erhebliche Zweifel an der sozusagen an dem Commitment und wenn man so will an der Bündnistreue der Vereinigten Staaten innerhalb der NATO gibt. Und das ist der Push, den wir brauchen und das haben wir ja in den letzten Jahren auch gesehen, um einfach europäisch stärker zu werden, unsere eigenen Fähigkeiten stärker auszubauen. Mit dem vorrangigen Ziel, dass in der Frage, wer trägt welche Lasten, es einen stärkeren Ausgleich gibt, um die Vereinigten Staaten von Amerika so lange wie möglich im Commitment der NATO zu halten. Das wäre die beste Lösung. aber eben auch in der Möglichkeit, dass, wenn das nicht möglich ist, Europa sicherheitspolitisch auf eigenen Beinen stehen kann.
Und wo liegt da aus Ihrer Sicht derzeit die größte Herausforderung? Also bei der Abschreckung, bei der politischen Einheit oder bei der industriellen Verteidigungsfähigkeit?
Ganz am Anfang steht, und da möchte ich einen Politiker aus Moldova zitieren, den ich bei meiner Reise getroffen habe. Zutat Nummer eins ist immer der politische Wille. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, ist der wirkliche politische Wille über alle Staaten in Europa hinweg, dass wir diese Bedrohung gemeinsam angehen. Und das hat dann Auswirkungen auf die unterschiedlichen Felder. Wir reden bei dem Commitment der USA natürlich auf der einen Seite vor allen Dingen über die nukleare Abschreckung. Hier sehen wir, dass es Entwicklungen gibt mit dem Angebot, Frankreich sozusagen einen europäischen Atomschirm auch zu entwickeln, seinen eigenen entsprechend weiterzuentwickeln. Wir sehen aber die Bedarfe auch im konventionellen Bereich. Das ist, glaube ich, insbesondere auch eine Aufgabe für Deutschland. Der Bundeskanzler hat ja erklärt, die Bundeswehr soll die stärkste konventionelle Armee in Europa werden. Nicht als Eigennutz, nicht als Bedrohung für die Nachbarn, sondern damit wir möglichst viele dieser Fähigkeiten ins Bündnis einbringen können. Aber wir sehen eben mit Blick auf die Ukraine, dass wir auch, was das Thema Beschaffung, was das Thema Innovationszyklus anbelangt, was das Thema Durchhaltefähigkeit anbelangt, dass wir dort eben uns auch auf ganz andere Zyklen einstellen müssen. Also insofern kann man nicht sagen, es ist eine Herausforderung nur auf einem Gebiet und die anderen können wir vernachlässigen, sondern die große Herausforderung besteht darin, dass wir im Moment eigentlich auf allen Ebenen gleichermaßen mit der gleichen Geschwindigkeit und mit der gleichen Intensität vorankommen müssen.
Wenn Europa und vor allem auch Deutschland künftig mehr Verantwortung übernehmen muss, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie belastbar das transatlantische Verhältnis insgesamt noch ist. Die Vereinigten Staaten verfolgen heute stärker als früher ihre eigenen strategischen Interessen. Wo überschneiden sich denn jetzt noch die amerikanischen Interessen und die europäischen Interessen weiterhin? Ist diese Grundlage stark genug, um die transatlantische Partnerschaft langfristig zu tragen?
Unsere Interessen in der Lage zu sein, uns gegen Aggressionen, die von Russland, die von Putin kommen, uns dagegen wehren zu können. Das ist ein gemeinsames Interesse, das wir hier in Europa haben, das aber auch die Vereinigten Staaten haben, in der Vergangenheit immer hatten. Manchmal hat man zurzeit den Eindruck, dass das sozusagen in der Trump-Administration anders gedeutet wird, aber das ist auch eine politische Aufgabe, auch von uns, auch als Konrad-Adenauer-Stiftung, in unseren transatlantischen Foren, in unserer transatlantischen Arbeit immer wieder deutlich zu machen, dass die Bedrohung von Putin auch eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten ist und dass das Feld, wo auch ihre Interessen liegen, zum Beispiel in Europa ist, zum Beispiel der Bereich ist, der Unterseekabel zum Beispiel, der Internetverbindung auch quer über den Atlantik, auch davon hängen die Vereinigten Staaten vital ab. Also insofern gibt es noch gemeinsame Interessen, die sollten wir nicht zu schnell unter den sozusagen zur Seite legen, sondern immer wieder deutlich machen, dass es sie weiter gibt. Wir haben sicherlich ein gemeinsames Interesse auch in der Frage, vielleicht jenseits des Militärischen, aber wie gehen wir eigentlich mit China um? China, das wir auf der einen Seite auch brauchen, auch zur Lösung von Menschheitsproblemen wie Klimawandel. Auf der anderen Seite China, das aber eben einen eigenen Anspruch hat, ein systemischer Rivale ist. Wie gehen wir damit um? Auch das ist eine wichtige Frage im transatlantischen Verhältnis. Also insofern gibt es noch genügend Dinge, die wir gemeinsam haben. Und unsere Aufgabe ist es, dass das auch in der sehr emotionalen Situation gerade eben und jetzt nicht vergessen wird und dass wir daran auch immer wieder erinnern, auch in den Vereinigten Staaten selbst.
Das heißt, die transatlantische Partnerschaft kommt nicht zum Erliegen, sie verändert sich nur und gleichzeitig wächst damit auch der Erwartungsdruck innerhalb Europas und der Blick richtet sich fast zwangsläufig auf die größte Volkswirtschaft Europas, auf Deutschland. Wenn es um die Sicherheit Europas geht, welche Erwartungen richten unsere Partner heute eigentlich an Deutschland? Wo sehen Sie da die zentralen Aufgaben für uns in den kommenden Jahren?
Zuerst einmal liegt, glaube ich, die Erwartung oder man kann auch sagen, die Hoffnung darin, dass Deutschland auch seiner Rolle als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt weiter gerecht wird und auch in Zukunft gerecht bleibt. Das heißt für uns, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben, unsere Strukturreformen in allen Gebieten hier wirklich vorantreiben müssen, weil wir eben sehen, dass wir im Moment auch in unserer Wettbewerbsfähigkeit nicht in der besten Verfassung sind. Und das ist nicht nur wichtig für uns national, sondern das wissen auch die Partner in Europa. Eine starke Volkswirtschaft, eine starke deutsche Volkswirtschaft in Europa ist immer auch gut für Europa selbst, für den Binnenmarkt, den wir haben. Es ist aber zum Zweiten auch der Wunsch und die Vorstellung, dass wir eben im Bereich des Militärischen unseren Beitrag leisten. Das haben wir in der Vergangenheit nicht immer getan. Wir haben die NATO-Quote nicht eingehalten, andere europäische Nachbarn schon. Und es ist zum Dritten auch der Wunsch, mancher vielleicht auch die Sorge, ob Deutschland nochmal den einen oder anderen Sonderweg einschlägt, wie wir das in der Vergangenheit getan haben, insbesondere wenn es um die Energieversorgung sehr einseitig auch durch russisches Erdgas gegeben war in der Vergangenheit. Auch hier gibt es, glaube ich, eine klare Position, dass Deutschland hier im europäischen Geleitzug bleibt und nicht ausschert und Sonderregelungen trifft.
Wenn Deutschland mehr Verantwortung übernehmen soll, stellt sich natürlich auch die Frage, wo diese Verantwortung künftig besonders gefragt sein wird. Und da rückt natürlich zunehmend eine Region in den Fokus, über die wir auch eingangs gesprochen haben, die Schwarzmeerregion. Sie ist strategisch eine wichtige Region für Europa. Welche Bedeutung wird sie aus Ihrer Sicht in den kommenden Jahren für die europäische Sicherheit haben?
Wir haben ja in den ersten Tagen des russischen Überfalls auf die Ukraine gesehen, dass eines der ersten Ziele war, die Ukraine, insbesondere Odessa, von den internationalen Seewegen abzuschneiden. Und das hatte unmittelbare Folgen, zum Beispiel auf die Versorgung mit Getreide im internationalen Kontext, auf dem afrikanischen Kontinent, in der arabischen Region, aber auch in anderen europäischen Ländern. Insofern sind diese Wege, die die ukrainische Armee ja auch freigekämpft hat und die jetzt gesichert sind, sind die von ganz großer Bedeutung, im Übrigen auch im Zusammenhang mit dem Prinzip der Freiheit von Schifffahrt, die ja zurzeit gerade in der Straße von Hormuz wieder sehr unter Druck ist und angegriffen wird. Und wir als Exportnation und auch der gesamte europäische Binnenmarkt mit seiner Exportorientiertheit ist auf freie Handelswege angewiesen und freie Seewege spielen eine große Rolle. In der Schwarzmeerregion sehen wir natürlich auch, dass es eine Region ist, an der wir eine ganze Reihe von NATO-Partnern als Anrainer haben, sozusagen in relativ großer Nachbarschaft oder nahe Nachbarschaft zu Russland. So wie Russland im Moment die Ostsee, die baltische Region nutzt, um immer wieder zu provozieren, um Unsicherheiten zu schüren, so wird es ganz sicherlich das auch in der Schwarzmeerregion versuchen. Und deswegen hat ja die NATO auch schon vor einer geraumen Zeit mit den entsprechenden Einsatzplänen und mit den entsprechenden Vorplanungen gerade an der Südostflanke eben auch Maßnahmen ergriffen. Und das wird in der Zukunft genauso notwendig sein, möglicherweise noch notwendiger werden, wie unser Blick auf die Ostflanke oder die Nordflanke.
Die Zukunft der Schwarzmeerregion wird also auch maßgeblich davon abhängen, wie sich die Ukraine entwickelt und welchen Platz das Land langfristig in Europa einnehmen wird. Lassen Sie uns deshalb auch auf die europäische Perspektive der Ukraine blicken. Zuletzt wurde ja intensiv wieder über verschiedene Modelle einer schrittweisen europäischen Integration der Ukraine diskutiert. Wie ist Ihr Blick darauf? Also kann eine Beschleunigung der Beitrittsdiskussionen helfen?
Wir stehen insgesamt nicht nur mit Blick auf die Ukraine, sondern auch noch auf die laufenden Verfahren, etwa im Westbalkan und in anderen Regionen, vor einer großen Herausforderung, denn die Beitrittsprozesse, die wir aus der Vergangenheit aufgesetzt haben und die Verfahren, die dazu gegeben sind, sind Prozesse und sind Verfahren aus der Vergangenheit. Wir erleben jetzt eine geopolitische Verschiebung, wir erleben, dass wir als Europa, als Europäische Union ein großes Interesse haben, unsere Nachbarschaften sozusagen auch zu sichern, auch aus einer geopolitischen Situation heraus. Und deswegen hat ja zum Beispiel Außenminister Jovadovul bei der Andauer-Stiftung die Frage gestellt, wie müssen wir die Verfahren in Zukunft gestalten, müssen wir schneller werden? Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Ukraine die europäische Perspektive braucht. Man darf nie vergessen, der erste Angriff Russlands und von Putin auf die Ukraine ist erfolgt als Reaktion auf die Menschenmassen und die Entscheidung auf dem Maidan. Nicht als Reaktion auf einen Wunsch der Ukraine, Mitglied der NATO zu werden, sondern Mitglied der Europäischen Union zu werden. Das will Putin verhindern. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Ukraine die Chance erhält, Mitglied der Europäischen Union zu werden.
Unabhängig von den politischen Entscheidungen in Brüssel läuft die Annäherung der Ukraine an Europa bereits heute auf vielen anderen Ebenen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung beispielsweise begleitet diesen Prozess seit vielen Jahren vor Ort. Deshalb würde mich interessieren, welchen konkreten Beitrag die Stiftung derzeit leistet. Also gerade auch mit Blick auf den EU-Integrationsprozess der Ukraine beispielsweise.
Wir machen als Stiftung immer wieder deutlich, was Voraussetzungen sind, die ja festgeschrieben sind, damit man Teil der Europäischen Union werden kann. Ein ganz großer Punkt ist das Thema demokratische Systeme, Strukturen, ist das Thema Rechtsstaatlichkeit, ist vor allen Dingen das Thema Korruptionsbekämpfung. Deswegen arbeiten wir sehr stark auch mit allen Partnern daran, dass jetzt auch in der Zeit, in der der Ausnahmezustand des Krieges in der Ukraine herrscht, die demokratischen Verfahren gewahrt bleiben, dass es einen Austausch gibt zwischen Regierung und Opposition, dass es die Kontrollmöglichkeiten der Opposition gibt. Wir arbeiten sehr daran, dass die Korruptionsbekämpfung vorangeht. Und Korruptionsbekämpfung kann nur Hand in Hand mit Rechtsstaatlichkeit gehen, weil wir wissen, wenn diese Prinzipien nicht eingehalten werden, dann mindert das die Chancen der Ukraine, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Das heißt, es liegt in ihrem eigenen Interesse, dass diese Perspektiven gewahrt bleiben und das immer wieder in die politische Debatte einzubringen, immer wieder zu unterstützen, dabei auch immer wieder zu helfen. Das ist Aufgabe der Adenauer-Stiftung.
Dr. Mkandor, lassen Sie uns abschließend den Blick in die Zukunft richten. Wie könnte sich die Beziehung zwischen Russland und Europa in den kommenden Jahren entwickeln? Also welche Szenarien halten Sie hier für realistisch?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, zuerst muss man ganz simpel feststellen, Russland wird immer unser Nachbar sein. Also es wird nicht einfach weggehen und deswegen müssen wir uns auch mit Szenarien auseinandersetzen, wie kann diese Nachbarschaft gelebt werden. Aber es muss auch klar sein, der erste Schritt muss jetzt sein, dass dieser Krieg beendet wird. Und dazu müssen wir den Druck militärisch, das tut die Ukraine, aber vor allen Dingen auch finanziell und politisch so wirksam auf Putin erhöhen, dass er an den Verhandlungstisch, und zwar ernsthaft an den Verhandlungstisch kommt. Das ist in der Vergangenheit noch nicht gelungen. Deswegen macht im Moment auch keine diplomatische Initiative Sinn, solange diese Bereitschaft zu ernsthaften Verhandlungen nicht besteht. Das ist sozusagen der erste Teil. Und trotzdem ist es ja auch ein Privileg einer Stiftung wie der Adenauer-Stiftung, dass wir über den Tag und über den Tellerrand hinaus nachdenken können, wie könnte eine Nachbarschaft aussehen, wie könnten Interessen ausgeglichen werden. Daran zu arbeiten, finde ich, das lohnt sich. Aber wie gesagt, das darf nicht dazu führen, dass wir die Aufgabe, die jetzt ganz konkret und als allererstes geleistet werden muss, nämlich Druck auszuüben, damit Russland wirklich verhandelt, dass wir diese Aufgabe nicht vernachlässigen. Und das auch in der politischen Debatte immer wieder deutlich zu machen und zu sagen, das ist kein Entweder-Oder, sondern das ist, wir brauchen sozusagen beides. Das ist Aufgabe der Adenauer-Stiftung und diese Aufgabe stellen wir uns.
Vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Dankeschön.
Das war eine weitere Folge von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dr. Kartenbauer und ich haben uns heute am Mittwoch, dem 10. Juni, unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.